Wir hören die gute Nachricht nach Markus. Markus, Kapitel 2, 1 bis 12. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Und es strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und Jesus sagte ihnen das Wort. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von vier Männern getragen. Aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten, wie kann der so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten und sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünde ist dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott die Vollmacht hat, hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden zu vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und dieser stand auf, nahm rasch seine Matte und ging weg. Alle sahen es. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Amen. Jesus war auf unserer Erde hier wie ein Mensch. Er war wie du und ich. Er hatte Eltern und Geschwister. Wir kennen seine Kindheitsgeschichten. Nur von einer Ehefrau von ihm wissen wir nichts. Er war zur Schule gegangen. Es war damals üblich, seine Kinder so im Alter von 5 Jahren zur Schule zu schicken. Er hatte die jüdische religiöse Erziehung erlebt. Seine Eltern waren, wie wir das nennen, fromme Leute. Das heißt, für sie war der Glaube an Gott nicht nur Tradition, sondern echter Herzensglaube. Jesus hatte menschliche Bedürfnisse, brauchte Essen und Trinken. Die Bibel berichtet uns von vielen Festveranstaltungen, wo er zugegen war. Er war auf keinen Fall ein Festtagsmuffel. Jesus lebte in einer Wohnung. Er schlief auf einer Matte, genau wie die anderen Menschen damals. Und das heißt, unser Text berichtet davon, dass Jesus an seinem festen Wohnsitz in Kapernaum war. Da war ein Platz, zu dem er immer wieder zurückkehrte. Möglicherweise das Haus des Petrus, vielleicht das Haus eines anderen Fischers. Wir wissen es nicht genau. Irgendjemand bot ihm quasi Asyl an. Es war kein eigenes Haus, in dem er lebte. Er war zu Gast bei Freunden. Aber Jesus sagt von sich, der Menschensohn hat Vollmacht, Sünden auf dieser Erde zu vergeben. Jesus war ganz Mensch und er war ganz Gott. Das ist und bleibt das göttliche Geheimnis um ihn. Wir werden es nie ganz verstehen. Weil er Mensch war, konnte er für uns Menschen sterben und das ewige Heil erwerben, da er sündlos war. Weil er Gott war, konnte er Wunder tun und auch diesen Gelähmten heilen. Damals war es so, dass Jesus die Volksmassen in großen Scharen anzog. Weil er Gottes Wort überzeugend weitersagte. Logisch, er war der Einzige, der authentisch vom Vater im Himmel berichten konnte. Die Leute hörten ihm gerne zu, weil er mit göttlicher Vollmacht predigt. In ihm wird Gottes genialer Geist sichtbar, spürbar, erlebbar, anfassbar, greifbar. Dieser Christus kannte die beiden Seiten des Lebens. Des Lebens auf dieser Erde und des Lebens bei Gott. Seine Worte hatten Alltagsrelevanz, seine Predigt war lebendig und voller verständlicher Beispiele aus den normalen Niederungen mitmenschlichen Erlebens. Er redete in üblicher Alltagssprache, jeder konnte ihn verstehen. Er lebte als Mensch, mit uns Menschen. Deshalb weiß er auch genau, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir ticken. Er weiß, wie du tickst. Aber er weiß auch, wie wir trauern, wie wir Schmerz erleben, wie wir leiden. Und er leidet mit. Weil er nicht nur vollmächtig redet, sondern auch mit göttlicher Kraft handelt, kann er Zeichen und Wunder wirken. Damals wie heute kann er heilen, wann er will, wen er will, wie er will. Aber er muss nicht. Wir haben auch als Christen keinen Anspruch auf Gesundheit und Wohlergehen. Ich wiederhole. Wir haben auch als Christen keinen Anspruch auf Gesundheit und Wohlergehen. Das ist uns nirgendwo in Gottes Wort verheißen. Aber nachdem ihm die Zuhörer hier Jesus erlebt haben, ist die einzig mögliche Reaktion die, alle entsetzten sich und priesen Gott. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Unser Herr kann sich dem Menschenansturm stellen, weil er vorher auch in der Stille bei Gott aufgetankt hatte. Du sag mal, wie ist das mit dir? Wo tankst du auf? Wo erhältst du die Kraft für den Alltag, die Freude, die Leidenschaft, den Wunsch am Leben, den Wunsch, das Leben zu genießen? Wenn Jesus diesen Rückzug zum persönlichen Gespräch mit seinem himmlischen Vater so dringend brauchte, wie viel mehr brauche ich das? Brauchst du das? Brauchen wir das? Wie sehr haben wir das nötig, uns bei Gott Hilfe, Rat, Kraft, Weisung im Dialog mit Gott zu holen? Damals belagerten alle möglichen Menschen das Haus und die nähere Umgebung. Viele sind aus Neugierde oder aus Sensationslust gekommen. Sie wollten den Wunderheiler erleben. Das gab es schon immer, das wird es immer geben. Trotzdem dürfen alle kommen, alle, auch die negative Motive haben. Seine schärfsten Kritiker saßen damals in der ersten Reihe. Ich grüße euch, Brüder. Sie lauerten ihm auf. Sie wollten ihn zu Fall bringen. Und Jesus liebt sie trotzdem. Dicht gedrängt sitzen oder stehen sie um ihn, reden und hören seine Worte. Nirgendwo ist mehr Platz zu finden. Es ist eng geworden. Wir würden uns solche Enge immer wieder wünschen hier, dass die Schülle nicht mehr ausreichen, dass die Gänge voller Menschen stehen, die am Gottesdienst teilnehmen möchten, so wie es hier und da beim Sattgottesdienst gewesen ist, dass man nicht mehr weiß, wo man stehen kann oder sitzen, weil sich die Leute drängen. Damals war das so. Vielleicht war das der erste Sattgottesdienst der Geschichte und wir haben es gar nicht mitgekriegt. Und Jesus macht etwas ganz Besonderes. Er sagt diesen Leuten das Wort. Ganz toll, wie das da steht. Eine ganz schlichte Formulierung im griechischen Text. Hier konzentriert sich alles, nicht auf das Ganze drumherum, sondern nur auf diese eine Person und auf das, was sie sagt. Denn sie hat gute Nachricht, gute Botschaft von Gott. Er sagt ihnen das Wort und dieses Wort beinhaltet das, was wir wenige Verse vorher gehört haben im Markus-Evangelium. Gottes Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes kommt. Es kommt zu dir, zu mir, zu uns, zu den Menschen. Jetzt kann jeder Mensch zu Gott kommen und umkehren. Die gute Nachricht lautet, Jesus vergibt dir und mir alle Schuld. Restlos. Jeder kann kommen. Du auch. Du bist eingeladen. Und mitten in dieser tollen Stimmung, in diesem superschönen Gottesdienst, da lässt Jesus sich plötzlich vom Leid und Elend seiner Menschen unterbrechen und zum Wunderheilen bewegen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das wahrnehmen, was da passiert. Mitten im Gedränge füllt Jesus der Einzelne auf. Mitten hier im Gottesdienst schaut er auf dich. Er weiß nicht nur, dass du da bist, er weiß, wie du heute hierher gekommen bist, was dich beschäftigt, was in deinen Gedanken vor sich geht, aber auch, was dein Herz gerade sagt, was in deinem Bauch sich bewegt, an Gutem oder weniger Gutem. Jesus sieht den Leidenden und Trauernden unter uns, genauso wie den Gesunden und Fröhlichen. Und wir alle sind ihm wichtig. Da erlebt dieser schöne Abendgottesdienst eine starke Störung durch einen Kranken, der von 4 Sanitätern sozusagen hereingetragen werden soll. Aber das passt nicht. Es geht nicht. Es ist zu viel Betrieb. Sie kommen nicht durch. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt. Da kommen jetzt gleich mit so einer Krankenbahre 4 Leute rein, laufen hier nach vorne und fangen an, hier Remedemi zu machen. Wie würdest du reagieren? Einige von uns wären wahrscheinlich ziemlich erschreckt, manche vielleicht sogar schon sauer oder sogar verärgert. Ganz zu schweigen, wenn diese 4 dann anfangen würden, hier die Decke aufzuklopfen oder die Wände zu beschmieren, Markus. Jesus lässt sie werkeln. Er lässt sie einfach machen. Er könnte ihnen einen Weg frei machen. Er tut es nicht. Er lässt zu, dass sie es so schwer haben, in die Nähe Jesu zu kommen, um ihren Freund dorthin zu bringen, wo er das Heil bekommen kann. Wenn wir uns aufmachen, wenn du dich aufmachst, um Menschen in die Nähe Jesu zu bringen, dann sei dir sicher, das ist nicht nur ein großer Aufwand, das kann auch viel Arbeit für dich bedeuten. Und es kann sogar sein, dass da einige Leute laut Bu brüllen, dich davon abhalten wollen. Aber er muss in die Nähe Jesu, wenn er das Heil erfahren will. Wenn er diesen Zuspruch der Vergebung hören will, dann muss er zu Christus. Das ist den 4 bewusst und deshalb legen sie sich mächtig ins Kreuz, dass der Weg frei wird. Es ist aber kein Platz für diesen Gelähmten auf einer Matte. Die Leute, das können wir heute weniger verstehen, haben Angst vor dieser Begegnung. Man war teilweise der Auffassung, dass alleine die Berührung dieses Kranken oder nur die Berührung dieser Matte sie verunreinigen könnte und sie dadurch kultisch unrein wären und am Gottesdienst nicht teilnehmen können, beziehungsweise ihnen dieser Gottesdienst gar nichts nützen würde. Der Gottesdienst wäre völlig umsonst für die Katz gewesen, weil sie sich dabei unrein gemacht hätten. Die 4 denken anders. Sie setzen sich über die Tabus von damals vollkommen hinweg. Das, was üblich gedacht wurde, das, was jüdische Reinheitsgebote angeblich vorschreiben und menschliche Tabus verhindern könnten, das durchbrechen sie. Die Rettung des Sünders, das Wissen darum, diesem, unserem Freund kann nur geholfen werden, wenn er von Jesus Christus in seiner Nähe das Wort erfährt, das ihn frei macht von Sünde, vielleicht auch frei von seiner Krankheit. Sie trauen Jesus alles zu. Die Frage drängt sich auf, wie gehen wir als Gemeinde mit unseren Kranken um? Da ich als Langzeitkranker sicherlich am ehesten darüber reden kann hier, möchte ich ein Dankeschön sagen an dieser Stelle. Ich habe ganz viel Liebe von euch erfahren. Ganz viel Interesse, beteiligt sein, Hilfe, Fürsorge und eine ganze Menge an Gebet. Und das ist das Schönste. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass Menschen auf mich zukommen, mich in den Arm nehmen oder auch nicht und mir sagen, ich bete für dich. Ich könnte jedes Mal losheulen. Du, sag das doch mal öfter jemandem, der dir hier im Gottesdienst oder irgendwo anders über den Weg läuft. Natürlich sollte es wahr sein. Und dann sag es ihm umso lieber. Du, ich bete für dich. So wichtig bist du mir. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen was zu lernen. Lasst uns anfangen damit. Und lasst uns da vor allen Dingen nicht mit aufhören. Ich habe auch anders erlebt. Ich erinnere mich an eine Begegnung im Kollegenkreis. Und dann hat so jeder ein bisschen was von sich erzählt. Und ich erzählte von meinem neuen Krebsbefund. Und es war richtig lustig. Ich habe mich köstlich amüsiert, die anderen aber nicht. Sie rückten immer weiter von mir weg. Sie hatten wohl das Gefühl, der steckt uns jetzt an. Ich kann das nachvollziehen. Wir können alle nicht damit umgehen, diese Diagnose Krebs zu hören. Und wir haben alle Angst davor. Und wir sind alle ratlos und hilflos. Und am liebsten möchten wir davor weglaufen, davor fliehen. Aber wir lassen dadurch den anderen alleine. Schieben ihn noch tiefer in seine Einsamkeit hinein und in seine eigene Hilflosigkeit. Denk mal drüber nach, wie weit du gehen kannst. Wie viel Nähe dir möglich ist. Vielleicht ein bisschen mehr als bisher. Es wird andere freuen und dir gut tun. Für mich sind hier die vier namenlosen Krankenträger die Vorbilder im Text. Ich habe große Hochachtung vor ihnen und ziehe den Hut. Ich möchte aber von diesen Vieren etwas lernen für mich, dass mich kein Widerstand aufhält, um anderen zu helfen, die in Not sind. Egal ob krank oder andere Nöte sie belasten. Warum auch immer sie hilfsbedürftig sind und wo immer sie Gott mir den Weg legt, ich möchte sie wahrnehmen. Ich möchte das von Jesus lernen. Ich möchte nicht einfach an ihnen vorbeigehen. Und ich möchte das tun, was ich kann, auch wenn es vielleicht nur ganz wenig ist. Aber ich möchte nichts unversucht lassen. Und ich möchte dieses Gefühl haben, das, was ich tun konnte, habe ich auch getan. Ich bin dankbar für Freunde, auch für einige, die hier sitzen. Und ich wünsche euch so verlässliche Freundinnen und Freunde. Ich habe es anders erlebt als dieser Kranke hier. Als ich Christ wurde, wurde ich von meinem kompletten Freundeskreis im wahrsten Sinne des Wortes ausgestoßen. Kein Kontakt, keine Verbindung mehr. Mit so einem Fromm wollten sie nichts zu tun haben. Für sie war ich mehr als aussätzig geworden, nicht nur krebskrank, sondern da kamen noch mindestens ein paar andere ansteckende Infektionskrankheiten dazu. Und dann las ich genau den Vers, den Manfred Lang, wir hatten uns mal wieder nicht abgesprochen darüber, am Anfang gelesen hatte. Da schreibt der Johannes im Kapitel 15, da sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und da hatte ich das Gefühl, Mensch, ich habe einen tollen Freund gewonnen. Ich habe eine ganze Reihe Freunde verloren, aber den verliere ich nie mehr. Und den Jesus möchte ich auch nicht missen. Den tausche ich gegen keinen Freund ein. Jesus sagt, kommt, kommt her, all ihr Leidtragenden, ihr Geplagten, ich will euch Erquickung geben. Faszinierend an diesem Text ist, wie ernst Jesus hier Fürbitte nimmt. Jesus nimmt den Glauben dieser Fürbitte für den Glauben des Geplagten. Und ich möchte daraus lernen, Es lohnt sich, um Heil und um Heilung zu beten, auch in menschlich gesprochen aussichtslosen Situationen. Gib bloß nicht Feuer auf. Aber zuerst, bevor die Heilung hier sich ereignet, müssen noch Hindernisse ausgeräumt werden. Es sind menschliche Hindernisse. Sie stehen im Weg. Die Menschen. Da wollen noch Nicht-Christen zu Jesus kommen und wir, die super Frommen, stehen ihnen im Weg. Das kann einem im Hals stehen, so ein Theater. Der Text sagt ganz deutlich, sie haben keine Chance, diesen Gelähmten zu Christus zu bringen, weil die fromme Kuh da mitten im Wege ist und den Weg versperrt. Ich verstehe das aber auch im übertragenen Sinne. Wo stehe ich einem noch Nicht-Christen, vielleicht dir, mit meiner Art, mit meinem So-Sein, im Wege? Und er packt es nicht, Christus zu begegnen, weil ich so bin, wie ich bin. Weil er mich vielleicht als lieblosen Typen kennengelernt hat. Weil mein Leben nicht wie eine Einladung zu Gott aussieht, sondern eher einer Ausladung ähnelt. Weil. Es können viele Gründe sein. Wo stehe ich? Wo stehst du? Wo stehen wir Menschen im Wege, die gerne Jesus begegnen möchten? Bitte frag dich das und werd ehrlich. Und bitte mach den Weg frei. Immer wenn du jetzt eine Volks- und Raiffeisenbank siehst, dann muss dir das sofort in den Kopf kommen. Wir machen den Weg frei, haben die so eine irre Werbung gemacht. Nimm das doch mal ganz persönlich. Mach du mal den Weg frei. Da, wo du an dem Weg stehst. Das kann eine gewaltige Überwindung bedeuten. Da muss man schon mal versuchen, über seinen Schatten zu springen, wie der Volksmund sagt. Aber das sind nicht nur die Menschen, menschliche Hindernisse, die da im Weg sind. Da müssen noch handfeste Probleme ausgeräumt werden, bevor dieser Gelähmte zu Christus kommen kann. Das sind Mauern. Mauern zwischen Menschen. Dicke Mauern. So ein Dach damals war mindestens 30 bis 40 Zentimeter dick, da es aus gestampftem Lehm war, mit Heu, Stroh und Holz dazwischen. Diese Mauern müssen durchbrochen werden. Diese vier verrückten Krankenträger meinen es ernst. Weil kein Weg zu Jesus zu finden ist, gehen sie draußen am Haus die Treppe hoch und sind damit über der Versammlung, die da zusammen ist. Vorübergehend muss der Gelähmte mal an die Seite gelegt werden. Jetzt wird in die Hände gespuckt, jetzt wird gearbeitet. Mit hartem Werkzeug muss ein Loch in die Hausdecke geschlagen werden, so groß, dass sie den Kranken auf seiner Matte durch die Decke nach unten abseilen können. Das war eine staubige und sehr dreckige Angelegenheit. Wer von uns einmal hier im Haus Lehmwände oder Lehmdecken kaputt gehauen hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Das ist etwas, was man nie vergisst. Der Dreck geht in alle Poren. Und da müssen wir uns sicher sein, da werden wieder einige Zuhörer, vielleicht die aus der ersten Reihe, gemault haben. Ey, seid ihr denn völlig durchgeknallt? Was soll das? Hört auf, hier so einen Auflauf zu machen. Hört auf, den Dreck zu machen hier. Seid ihr denn völlig verrückt geworden? Ihr könnt doch nicht die Hausdecke aufklopfen. Das kostet doch Geld. Das müsst ihr auch bezahlen, was ihr kaputt macht. Das ist euch doch wohl klar. Und so weiter und so weiter. Wie viel ist dir ein Mensch wert? Wie viel ist uns ein Mensch wert? Das ewige Leben eines Menschen. Wie viel ist es uns wert? Eine Zimmerdecke? Ich würde sagen, koste es, was es wolle. Wenn ein Sünder zu Gott will, dann darf die Kostenfrage keine Rolle spielen. Wie komme ich da drauf? Weil du so wertvoll bist. Weil du in Gottes Augen so wertgeachtet bist. Du bist so wertvoll, dass Gott seinen Sohn für dich gibt. Da findet ein Tausch statt. Gott tauscht dich ein. gegen seinen Sohn. Oder andersrum, seinen Sohn tauscht er ein gegen dich, damit du frei wirst. Weil du in Gottes liebenden Augen so wertgeachtet bist, so ist Gott, der allmächtige und liebende Vater. Und wenn diese Mauern mal weg sind, dann sind noch geistliche Hürden zu nehmen, zumindest war es damals so, bis dem Kranken endlich geholfen wird. Die fromme Elite, die es sich in der ersten Reihe bequem gemacht hat, fängt an zu motzen und zu maulen. Der Konflikt ist offensichtlich, auch wenn sie die Frage nicht laut stellen, Jesus beantwortet sie laut. Und wir können daraus eine Menge lernen. Für unseren Umgang in Ehe und Familie, aber auch für unseren Umgang hier in der Gemeinde. Wir sagen das und wir tun das auch so gerne, das, was an Konfliktpotenzial da ist, unter den Teppich kehren. Von Jesus lernen wir völlig anderes Verhalten. Konflikte lassen sich nur klären, wenn sie geöffnet werden. Das heißt, sie müssen auf den Tisch. Und nur dann sind Lösungen zu erarbeiten. Das, was dich ärgert und in dir kocht und brodelt, muss nach draußen. Es muss zur Sprache kommen. Und damit es dir drin nicht schadet und wenn es rausplatzt, nicht zur Explosion kommt, ist es besser, den Konflikt zu öffnen und rechtzeitig miteinander zu reden. Das macht Jesus hier. Das können wir ihm abkupfern hier. Was ich noch lernen möchte von ihm ist, Fürbitte lohnt sich. Fürbitte lohnt sich immer. Vielleicht betest du schon viele Jahre für einen deiner Angehörigen. Ich möchte dir Mut machen anhand dieses Textes. Hör nicht auf damit. Meine Eltern haben 25 Jahre lang gebetet, bis ich zum Glauben an Jesus Christus gefunden habe. Ich bete weit über 3 Jahrzehnte für meine Brüder, dass sie zum Glauben an Jesus Christus finden. Mein Vater hat es nicht erlebt, dass ich Christ geworden bin, aber meine Mutter. Sein Gebet war immer, das habe ich erst erfahren, nachdem ich Christ geworden bin und er schon lange tot war, er betete immer dafür, dass ich Pastor würde. Ich weiß nicht, wie er auf diese Schnapsidee gekommen ist, ich wäre nicht drauf gekommen. Was ich daraus lernen möchte, beten lohnt sich. Gib bloß nicht vorher auf. Gott hat die Kraft, auch dir dieses Durchhaltevermögen zu geben, dran zu bleiben. Beten lohnt sich immer. Die Bibel sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ich möchte von den Krankentransporteuren lernen. Ich kann als Christ unterwegs zu anderen sein und ihnen helfen. Gott will das von mir. Ich kann aber auch anders reagieren. Ich kann als Christ auch die notwendigen Hilfsaktionen im frommen Milieu verpennen und den Schlaf des Ungerechten weiterschlafen. Mensch, werd doch endlich wach. Werd doch endlich wach, bevor es zu spät ist. Nimm doch wahr, was um dich herum passiert, wo Menschen auf dich und deine Hilfe warten, wo sie dich brauchen, genau dich. Ich kann als Christ ohne böse Absicht anderen im Wege stehen. Ohne es zu merken, wie gesagt. Deshalb will ich mich prüfen und mich auch von anderen in meinem falschen Verhalten hinterfragen lassen. Ich kann als Christ hinter dicken Mauern leben und nicht mitbekommen, dass auf der anderen Seite großes Elend ist. Wir haben bei der Allianzmission so etwas hautnah erlebt, großes Elend. In dem Buch Rosario beschreibt das Friedhelm Krenz. Die Gemeinde war an einer Mauer, in dieser Mauer gab es ein Tor. Dieses Tor war nie aufgemacht worden. Unmittelbar hinter dieser Türe sozusagen begann das Elendsviertel. Nie hat einer durch die Tür geguckt. Wir haben immer nur vor der Tür die schöne, fromme Fassade gepflegt. Und dahinter, das haben wir ignoriert, geflissentlich übersehen. Ich möchte den anderen da keinen Vorwurf für machen. Es war nicht böse gemeint. Es ging unter. Ich möchte aber auch lernen, keinen unnötigen Staub aufzuwirbeln, sondern nur den Willen Gottes zu tun. Und der heißt, meinen Nächsten lieben und ihm Gutes tun. Jesus vergibt jedem, der ihn bittet, alle Schuld. Immer. So ist unser Gott. Eigentlich würde es reichen, über diesen kurzen Absatz alleine zu sprechen heute hier. Jesus vergibt jedem. Das heißt auch, Jesus vergibt dir. Mir, allen, die hier sind heute. Ohne Ausnahme. Und er vergibt dir alles, egal was war, egal was heute ist, egal was morgen kommt. Und egal, ob du dich selber noch leiden kannst oder nicht, er kann's. Und er vergibt dir immer wieder, auch wenn es das unzähligste Mal ist, dass du mit der gleichen Schuld kommst. Er schiebt dich nicht zurück und sagt, es reicht, sondern er lädt dich ein. Und bietet Vergebung an. Restlos. Er bietet hier speziell diesen Gelähmten, der von der Masse schon schuldig gesprochen ist, auch Vergebung an. Für die Menschen damals unmöglich. So ein Typ, wer weiß, was der angestellt hat. Wenn er so krank ist, muss da ganz was Arges schiefgelaufen sein. Jesus sieht das nicht. Und er bietet an, du, ich vergib dir alle deine Schuld. Wörtlich sagt er, Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Und damit ist etwas Außergewöhnliches passiert. Jesus hat ihm nicht nur ein Angebot unterbreitet, sondern ihm die Vergebung bereits zugesprochen. Dieser ist schon ein Mitglied der Familie Gottes geworden. Er hat Gott schon zum Vater. Von einer Sekunde auf die andere. So ist Gott. Er hält dir dein Versagen nicht vor. Er zieht nicht alle Register von damals und wäscht alle alte Wäsche. Sondern er kommt, um dir zu vergeben. Jesus vergibt dir alle Schuld, auch wenn andere dir noch nicht vergeben können. Ich hatte einen Onkel, dieser Mensch war schlicht gesprochen ein Ekel. Seine eigenen Kinder wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Der jüngste Sohn wechselte seinen Familiennamen, als er heiratete. Er wollte nicht mehr so heißen wie sein Vater. Und dieser Onkel erlebte das, was man früher mal Schächergnade genannt hat. Moderne Generationen verstehen das Wort nicht mehr. Ganz schlicht und einfach, der wird auf dem Sterbebett noch Christ. Gott hat ihn in seine himmlische Familie aufgenommen, auf dem letzten Meter seines Lebens sozusagen. Aber seine Familie hatte die größten Probleme, ihm sein Handeln und sein Sein zu Lebzeiten zu verzeihen. Gott vergibt jedem, auch dem, der sich selbst nicht vergibt. Hast du diesen Satz schon mal aus dem Munde Jesu gehört, mein Sohn? Meine Tochter, mein Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn du diesen Satz jetzt gerade gerne hören möchtest von Jesus, dann versteh doch das, was ich jetzt sage, als Einladung an dich. Jesus lädt dich ein, ganz persönlich. Und er möchte dir gerne diesen Satz persönlich zusprechen. Du. Ich vergib dir alle deine Sünde. Wenn du das jetzt als Einladung an Jesus, von Jesus hörst und verstehst, dann komm doch jetzt nach vorne. Hab den Mut, einfach hier zum Kreuz zu kommen. Hier hinzukommen und dir dieses neue Leben von Jesus schenken zu lassen. Du bist herzlich eingeladen. Dein neues Leben mit Jesus kann hier und jetzt beginnen, wenn du magst. Jesus lädt dich ein. Und Jesus bietet dir Vergebung aller deiner Schuld an. Für immer möchte er mit dir leben. Jesus, so haben wir gesagt, vergibt alles. Aber er heilt nicht jeden. Das ist mir wichtig, gerade hier bei diesem Text deutlich zu machen, weil das zeitmäßig hier zusammenfällt. Jesus heilt ihn und Jesus vergibt ihm alle Schuld. Jesus heilt nicht jeden, der ihn bittet. Wir haben als Christen keinen Anspruch auf Heilung. Zumindest nicht auf die Heilung von Krankheit. Du kannst mit Gott im Gespräch sein wegen deiner Krankheit. Du kannst vieles tun. Du kannst selbst beten. Du kannst andere bitten, für dich zu beten. Du kannst die ganze Gemeinde hinter dir haben, die für dich betet. Du kannst jemanden kennen, der die Gabe der Krankenheilung hat, der dir die Hände auflegt. Du kannst die Ältesten, die Gemeindeleitung zu dir rufen, dass sie über dir beten, nach Jakobus 5. Alle diese Möglichkeiten sind uns vom Wort Gottes her gegeben, um gesund zu werden. Aber du hast keine Garantie dafür, dass du gesund wirst. Ich bin chronischer Kranker und chronischer Schmerzpatient. Aus dem Grunde kann ich das hier so offen sagen. Aber bitte eins bemerken dabei. Alle diese Gebetsaktionen, sie schließen die Einnahme von Medikamenten und die fachmännische Hilfe von Ärzten nicht aus, sondern ein. Es ist schön, wenn du das Gefühl hast, Gott hat mich heute hier im Gottesdienst gesund gemacht. Aber ich bitte dich, schmeiß deine Medikamente nicht sofort weg. Wenn du sie loshaben willst, gib sie mir zur Aufbewahrung. Aber wir beten um Gesundung. Aber dass wir sie erhalten, ist Gottes freie Entscheidung. Das kann ich zwar per Gebet immer wieder versuchen zu beeinflussen, aber ob Gott mich heilt, ich weiß es nicht. Was mir wichtig ist, Jesus lässt sich von dem Kranken hier unterbrechen. Wir würden sagen, in seiner normalen Arbeit. Er kümmert sich um dessen Krankheitsnöte. Sie sind ihm nicht egal. Da leidet ein Mensch. Und unser Herr leidet mit. Die Not deines Lebens ist Jesus nicht gleichgültig. Er wendet sich in Liebe diesem Menschen zu und dir ganz persönlich. Auch wenn Jesus dich oder mich nicht heilt, gehört seine ganze Aufmerksamkeit und Liebe dir und mir. Ich wiederhole das bewusst. Auch wenn Jesus dich oder mich nicht heilt, gehört uns seine ganze Aufmerksamkeit und Liebe. Du und ich, wir sind keine Stiefkinder Gottes. Ganz im Gegenteil. Davon hat er keine. Und ich wünsche dir, dass du nie mehr diesem Gedanken nachhängen musst, ich bin deshalb krank, weil Gott mich dafür bestraft. Weil ich so ein mieses Leben geführt habe. Alle diese Sätze kommen vom Teufel direkt. Jesus denkt völlig anders. Die Bibel sagt, meine Gnade reicht aus für dich. Und ich wünsche allen, die mit mir zu den Dauerkranken gehören, dass Gott uns hilft beim Lernen dieser schweren Lektion. Mit einer persönlichen Frage möchte ich schließen. Hast du schon einmal aus dem Mund Jesu diesen entscheidenden Satz gehört? Mein Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn du die Herrschaft über dein Leben in die liebevollen Hände Jesu legen möchtest, dann kannst du das jetzt tun. Wenn du das Gefühl hast, der Heilige Geist hat dich jetzt persönlich gemeint, dann geh nicht einfach nach Hause, sondern komm nach vorne. Komm hier zum Kreuz. Komm zu Christus. Und beginne hier und jetzt und heute ein neues Leben mit ihm. Das ist Gottes Angebot an dich. Hier, am Kreuz Jesu, kannst du alle Schuld deines Lebens loswerden. Alle. Restlos. Eine Frage an alle die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Sag mal, wann hast du zum letzten Mal aus dem Mund einer Schwester oder eines Bruders den Satz gehört, in Jesu Namen sage ich dir, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist ein besonderes seelsorgerliches Angebot, das Jesus macht. Und das heißt, such dir doch einen Christen deines Vertrauens. Sprich ihn an. Macht einen Termin aus. Trefft euch so schnell wie möglich, bevor wieder andere Termine dazwischen kommen. Werdet ehrlich vor Gott und voreinander. Und geht nicht vorher auseinander, bevor ihr euch nicht gegenseitig im Namen Jesu genau das zugesprochen habt, was da steht. Du, in Jesu Namen sage ich dir, dir sind deine Sünden vergeben. Geh in Gottes Frieden. Unser Herr ist mit dir. Wir beten und bleiben sitzen. Heiliger Gott, wir stehen vor dir als Menschen, die angewiesen sind auf deine Liebe, zum Leben, zum Überleben und für die Ewigkeit. Danke, dass es dich gibt für uns. Danke, dass deine Liebe nicht aufhört. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, dass du Gedanken des Friedens und der Liebe über uns hast. Danke.